Ausbildung Hufpflege. Lektion 14. Erkrankungen, Pflege und Behandlung von kranken und verletzten Tieren. Starten wir mit der akuten aseptischen Lederhautentzündung. Sie tritt am häufigsten durch Überlastung oder lokale Traumata an Sohle oder Eckstreben auf. Die Symptome? Rötungen sind im akuten Stadium oft noch nicht gleich zu sehen. Sie treten erst später auf. Je nach Schweregrad geht das Pferd nur fühlig oder auch hochgradig lahm. Weitere Symptome sind auch unterschiedlich starke Pulsation der Mittelfußarterie, Schmerzen beim Abdrücken mit der Hufuntersuchungszange, teils aber schwer genau zu lokalisieren. Eventuell zu finden sind auch sichtbare Einblutungen in die Sohle. Diese werden auch als Steingalle bezeichnet. Die Auslöser sind Quetschungen durch Steine, Quetschungen bestimmter Wandabschnitte bei Gliedmaßen, Fehlstellungen, Fehler bei der Hufzurichtung oder zu starkes Ausschneiden der Sohle, zu starkes Kürzen des Hufs, auch ein fehlerhaftes Lockern der Nägel beim Eisenabziehen sowie Nageldruck. Zudem kann man als Ursache nennen Prellungen durch Schlagen gegen die Boxenwand, heftiges Aufstampfen, Überlastung durch zu langes Reiten auf hartem Boden oder Schotter. Als Therapie ist in der Regel zunächst eine tierärztliche Versorgung nötig, vor allem bei starker Lahmheit, um eine septische Lederhautentzündung, eine Hufrehe oder Hufbeinastfraktur auszuschließen. Die Maßnahmen durch den Tierarzt: Aufschneiden starker Hämatome, die Gabe von Entzündungshemmern, Schmerzmitteln, Polsterverbände. Initial erst ein Angussverband, später dann trockene Verbände. Heftige Hämatome werden zum Teil auch aufgeschnitten zur Druckentlastung. Merke: Nie länger als 3 Tage am Stück angießen, da der Kronsaum sonst zu sehr aufgeschwemmt wird. Weitere Maßnahmen sind: Je nach Schweregrad benötigen die Pferde nach Abklingen der akuten Symptome einen Klebeschuh, spezielle Krankenschuhe oder einen Beschlag mit stoßdämpfender Einlage. Es sollte nie zu früh beschlagen werden, da das Nageln auch ein Trauma darstellt. Das Pferd sollte zum Zeitpunkt des Beschlagens nicht mehr pulsieren und nicht mehr stark schmerzhaft beim Abdrücken mit der Zange sein. Gerne können auch geklebte Kunststoffbeschläge in Betracht gezogen werden. Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass sich der Beschlag im Zehenbereich nicht nach innen wölben kann und so Druck auf die Hufbeinspitze ausübt. Die Lage der Hufbeinspitze kann auch mit dem Zirkel für den goldenen Schnitt ermittelt werden. Eine weitere Form der Erkrankung ist die chronische aseptische Lederhautentzündung. Sie entsteht, wenn über lange Zeit immer wieder an der gleichen Stelle Druck ausgeübt wird. Zum Beispiel durch ein Eisen, das punktuell Druck ausübt, oder auch bei Hufknorpelverknöcherungen. Die Symptome sind wie bei der akuten Form, aber mit etwas milderer Ausprägung. Die Therapie: Orthopädischer Beschlag, durch Hufbearbeitung versuchen, den gequetschten Bereich aus der Belastung zu nehmen. Die nächste Erkrankung ist die septische Lederhautentzündung. Es ist eine infektiöse Huflederhautentzündung. Hierbei liegt ein eitriger Prozess zwischen der Lederhaut und dem Horn vor, der durch das Eindringen von Bakterien ausgelöst wird. Es entstehen eitergefüllte Hohlräume zwischen Lederhaut und Sohlen oder Wandhorn, die meistens mit heftigem Schmerz einhergehen, da sich ein starker Druck aufbaut. Die Abbauprodukte des Hornmaterials geben dem Eiter eine grau-schwarze Färbung. In schweren Fällen bildet sich ein tiefes Hufgeschwür. Dieses greift weniger die Hornwand an, sondern die Entzündung dringt weiter in die tiefen Schichten der Huflederhaut vor. Hufbein und in seltenen Fällen sogar das Hufgelenk oder der Hufrollenschleimbeutel können dann ebenfalls infiziert werden. Bei extremer Ausdehnung des eitrigen Prozesses kann es auch zu einer Hufbeinrotation kommen. Die Auslöser sind Bakterien. Sie können eindringen durch Löcher in der weißen Linie, durch eingetretene Steinchen, durch poröses oder aufgeweichtes Horn, durch eine lose Wand, Hornspalten oder Hornsäulen. Rehepferde mit Narbenhorn neigen auch zu Hufgeschwüren. Die Symptome: Meist gehen die Pferde plötzlich hochgradig lahm und belasten die betroffene Gliedmaße oftmals gar nicht mehr. Es gibt aber auch Fälle von Hufgeschwüren, bei denen sich die Lahmheit langsam aufbaut oder nur phasenweise sichtbar ist. In der Regel kann man eine starke Pulsation der Mittelfußarterie feststellen. Häufig, aber nicht immer, fühlt sich die Hornkapsel bei Palpation wärmer an. Manchmal ist der Kronsaum geschwollen. Mitunter kann auch eine Schwellung bis über den Fesselkopf beobachtet werden, wie bei einem Einschuss. Bei der Untersuchung mit der Hufzange reagieren die Pferde meist punktuell deutlich, im Gegenteil zur aseptischen Huflederhautentzündung. Bei der Untersuchung sollte immer die komplette Sohle und die Trachte abgedrückt und auf jeden Fall auch abgeklopft werden. Nach Untersuchung der Sohlenfläche immer auch sorgfältig die Hufwand abklopfen und den Kronsaum untersuchen. Besonders oft können Geschwüre im Bereich der Eckstrebe und entlang der weißen Linie eröffnet werden. Verdächtig sind hierbei immer dunkel verfärbte Areale oder kleine Kanäle, die in die Tiefe ziehen. Nicht immer kann ein Geschwür sofort eröffnet werden. Häufig muss zunächst ein Hufangussverband angelegt werden. Die Therapie: Hufabszesse im Bereich der Sohle oder Eckstrebe, die nicht sehr tief reichen, können natürlich auch ohne Probleme vom Hufpfleger oder Hufschmied eröffnet werden. In allen Fällen, in denen sehr tief geschnitten werden muss, sollte dies dem Tierarzt überlassen bleiben, der oft sogar bis an die Lederhaut heranschneidet. Ist dies der Fall, benötigen die Tiere auf jeden Fall eine Drucktamponade der Lederhaut, damit ein Lederhautvorfall verhindert wird. Rein rechtlich ist es immer sicherer, den Besitzer aufzufordern, einen Tierarzt hinzuzuziehen, damit die Sorgfaltspflicht auf jeden Fall gewahrt ist. Sehr viele Schmiede verlangen deshalb, sobald das Anlegen eines Verbandes notwendig ist, die Konsultation eines Tierarztes von ihren Kunden. Sitzt das Geschwür sehr tief, kann es sein, dass sich der Eiter nicht über die Sohle, sondern über den Ballen oder den Kronsaum entleert. Die Gegenöffnung im Hufbereich muss ebenfalls eröffnet werden, oft in der weißen Linie. Es gibt Fälle, in denen es 1 bis 2 Wochen dauern kann, bis der Eiter abfließt. In der Regel fertigt der Tierarzt beim 2. oder 3. Besuch, wenn sich noch immer kein Eiter findet, ein Röntgenbild an, um eine andere Erkrankung wie eine Hufbeinastfraktur oder Hufgelenkentzündung auszuschließen.
Zum Teil zeichnen sich die Hufgeschwüre als dunkle Verschattung an der Sohle im Röntgen ab. Und die Röntgenaufnahmen können somit einen Hinweis über die genaue Lokalisation und Ausdehnung geben.
Kann ein Geschwür nicht sofort eröffnet werden, baut sich der Druck immer weiter auf und die Pferde belasten immer schlechter und treten teilweise selbst unter stärksten Schmerzmitteln nicht auf. Eine sich verschlimmernde Lahmheit trotz Schmerzmittel ist typisch für Hufgeschwüre, verursacht aber oft panische Reaktionen beim Besitzer, weil dieser meist nach 1 bis 2 Tagen anfängt, die Richtigkeit der Diagnose anzuzweifeln, wenn das Geschwür nicht schnell eröffnet werden kann. Natürlich sollten alle anderen Differentialdiagnosen vom Tierarzt ausgeschlossen worden sein. Wenn das Geschwür über längere Zeit nicht aufbricht und man lange mit Angussverbänden arbeitet, dann muss man beachten, dass der Huf sich zwischendurch auch von der Feuchtigkeit erholen muss. Bewährt hat sich ein intervallweises Angießen. Tierarzt kommt jeden 3. Tag, der jeweils frisch angelegte Verband wird immer 1 Tag trocken lassen, damit sich der aufgeschwemmte Kronsaum erholen kann, dann wird wieder 2 Tage angegossen. Will man ein Geschwür zum Reifen bringen, funktionieren Jodseifelösungen, Lauge oder Sauerkraut gut. Ist schon ein Kanal offen und man möchte desinfizieren, ist Rivanol gut geeignet. Ist das Geschwür eröffnet, hält der Tierarzt den Huf in der Regel noch 1 Tage unter trockenem Verband. Besteht dann keine Lahmheit mehr und ist keine Pulsation mehr fühlbar, wird die Behandlung abgeschlossen. Je nachdem, wie tief geschnitten wurde, benötigt der Huf noch vorübergehend Schutz. Es kann dann nötig sein, ein Eisen mit Sohle anzubringen. Alternativ gibt es auch Krankenschuhe für Barhufpferde, die vorübergehend verwendet werden können. Liegt die Lederhaut frei und müssen regelmäßig Tamponaden gewechselt werden, werden teilweise Deckeleisen angebracht. Ein Deckeleisen kann im Einzelfall Probleme bereiten, zum Beispiel bei einem älteren Pferd mit Arthrose, da es mit Schrauben und Muttern versehen ist und das Pferd damit wie auf Stollen läuft. Andererseits können sehr gut Wundtoiletten durchgeführt werden und das Handling ist für die Besitzer wesentlich einfacher als ständige Verbandswechsel. Auch Scheuerstellen an Kronsaum und Ballen wie sie bei Verbänden oder Hufschuhen auftreten können, treten hierbei nicht auf. Hufrehe-Erkrankungen bei Pferden. Bei der Hufrehe kommt es zu lokalen Durchblutungsstörungen im Huf, mechanisch oder stoffwechselbedingt. Im Zuge der Erkrankung kommt es zu einer Ödembildung an den feinen Kapillarnetzen im Huf und die freie Flüssigkeit drängt die mikroskopisch kleinen Zöttchen und Lamellenstrukturen auseinander, sodass die normalerweise feste Verbindung zwischen Hufbein und Lederhaut gelöst ist. Infolge dieser Loslösung können folgende Positionsveränderungen auftreten: normale, feste, klettverschlussartige Verbindung zwischen Hufwand und Knochen. Rotation: die tiefe Beugesehne bewirkt ein Abkippen des Hufbeins, die Hufbeinspitze drückt von innen gegen die Sohle. Im schlimmsten Fall kann die Hufbeinspitze sogar durch die Sohle brechen. Wie entsteht ein rotiertes Hufbein? Auslöser ist der Zug durch die tiefe Beugesehne. Wie entsteht eine Absenkung des Hufbeins? Das Hufbein sinkt im Ganzen nach unten ab. Dadurch entsteht Zug im Kronsaumbereich. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Saumbandablösung und zum Ausschuhen, Exungulation, kommen. Was ist der Auslöser für die Durchblutungsstörung im Huf? Vereinfacht gesagt unterscheidet man stoffwechselbedingte Rehe, die Vergiftungsrehe, wie bei Fütterung, bei Sepsis oder Cortison. Daneben gibt es die Belastungsrehe und die stoffwechselbedingte Rehe. Stoffwechselerkrankungen, die mit Insulinresistenz verbunden sind, führen zu einem erhöhten Reherisiko. Equins metabolisches Syndrom, EMS, Equins Cushing-Syndrom, ECS. In beiden Fällen handelt es sich um eine Erkrankung des Energie- bzw. Zuckerstoffwechsels. Schauen wir uns zuerst das metabolische Syndrom, EMS, an. Früher hieß es immer, dass es beim Pferd keine Diabeteserkrankung gäbe, aber heute weiß man, dass es eine Insulinresistenz gibt, die vergleichbar mit dem Typ 2 Diabetes beim Menschen ist. Diese immer häufiger zu beobachtende Stoffwechselerkrankung heißt Equines metabolisches Syndrom, EMS. Es liegen in der Regel eine Kombination aus familiärer Disposition, sowohl für Adipositas als auch für die herabgesetzte Insulinempfindlichkeit und Ernährungsfehler zugrunde. Man kann folgende Wirkkette beschreiben: eine reichliche Kalorienzufuhr bei wenig Bewegung, die zu einer Konzentration an freien Fettsäuren im Blut führt. Die Glukoseverwertung im Muskel- und Fettgewebe ist dadurch gestört. Als Reaktion kommt es zu einer gesteigerten Insulinausschüttung, Hyperinsulinismus. Dies führt zu einer Herabregulation der Insulinrezeptoren an den Zellen. In der Folge nimmt die Resistenz weiter zu. Das Insulin wiederum steigert die Fettspeicherung. Es folgt eine weitere Gewichtszunahme und ein Fortschreiten der Resistenz. Es entsteht ein Teufelskreis, zumal auch noch das Fettgewebe hormonell aktiv ist und die Situation durch die dort gebildeten Adipokine noch weiter verschärft wird. Durch eine Insulinresistenz, die durch Verfettung entsteht, kann der Organismus den Blutzucker nicht richtig verwerten. Die erhöhte Zuckerkonzentration im Blut wirkt für die Zellen regelrecht toxisch und es kommt zu Schäden. Durch den Zucker werden Mechanismen ausgelöst, die zu einer Vasokonstriktion, Zusammenziehen der Blutgefäße, im Huf führt. In der Folge kommt es zu einer Mangeldurchblutung und einer Ödembildung, Flüssigkeitsaustritt durch die Gefäßwände. Diese Mechanismen sind extrem schmerzhaft. Eine dauerhafte Überernährung, Überfütterung kann die Entgleisung des Stoffwechsels begünstigen oder provozieren. Das metabolische Syndrom ist somit als Wohlstandserkrankung anzusehen. Die Diagnose: wichtig ist eine Bestimmung des Insulinswertes über das Blut. Pferd muss hierzu 12 Stunden nüchtern gewesen sein und das Blut sollte am besten morgens genommen werden. Die Therapie: leider stehen keine Medikamente zur Verfügung.
Grundpfeiler der Behandlung ist eine spezielle Diät und gegebenenfalls die Zufütterung von Chromhefe. Diese hat jedoch in Deutschland keine Zulassung für Pferde und ist extrem schwierig zu beziehen.
Eine weitere Erkrankung ist das Equines-Cushing-Syndrom, ECS. Der Auslöser ist beim Pferd ist eine Fehlfunktion der Hirnanhangsdrüse, wodurch vermehrt A, C, T, H und oder P, O, M, C produziert wird. Das kommt dadurch zustande, dass der Transmitter Dopamin, der normalerweise die Hormonproduktion der Hypophyse, Hirnanhangsdrüse, nach Bedarf drosselt, in zu geringer Menge vorhanden ist. Dadurch wird ACTH und POMC im Überfluss gebildet. Eine Besonderheit ist die Fellstruktur bei ECS. Da diese Hormone wiederum wichtig sind für die Regulation von endokrinen, hormonell aktiven Organen wie Nebennierenrinde und Pankreas, kann es zu weitreichenden Folgen für den Organismus kommen. Betroffen sind sehr häufig ältere Pferde. Studien sprechen von 15-40% aller Pferde über 15 Jahre. Als Hirsutismus bezeichnet man als übermäßigen Haarwuchs. Der Hirsutismus ist sicherlich das bekannteste und am einfachsten zu erkennende Symptom. Die Tiere haben extrem langes, teilweise lockiges Fell, das auch im Sommer nicht vollständig ausgeht. Teilweise kann man aber auch nur einen verzögerten Fellwechsel oder minimal längeres Fell beobachten. Nicht jedes an Cushing erkrankte Pferd zeigt verändertes Haarwachstum. An Cushing erkrankte Pferde zeigen oftmals Fettdepots über den Augen, Fettpölsterchen am Hals oder auch einen Trommelbauch, teilweise bei sonstigem Gewichtsverlust und Muskelschwund. Die Pferde können aber auch übergewichtig sein. Hufrehe durch Insulinresistenz beim Cushing. Die hormonelle Überproduktion kann eine Pankreasfehlfunktion und dadurch eine Insulinresistenz auslösen. Durch die Insulinresistenz ist der Blutzuckerspiegel solcher Tiere erhöht. In der Folge kann es zu Durchblutungsstörungen im Huf und immer wiederkehrenden Reheschüben kommen, die oftmals auch bei intensiver Behandlung therapieresistent sind. Durch die Nebennierenrindenüberfunktion wird außerdem vermehrt körpereigenes Cortison gebildet, was ebenfalls Hufrehe auslösen kann. Weitere Symptome: vermehrtes Trinken und vermehrter Harnabsatz. Zudem sind folgende Punkte von einem erhöhten Cortisonspiegel abzuleiten: allgemeine Immunschwäche, rezidivierende Atemwegserkrankungen, infektiöse Hauterkrankungen, schlechte Wundheilung, häufige Abszesse, rezidivierende Augenentzündungen, Narkolepsie, Anfallsleiden, vermehrtes Schwitzen, Leistungsminderung, veränderter Appetit, Muskelabbau. Alle diese Symptome sind möglich, müssen aber nicht alle auftreten oder sind nur in abgeschwächter Form zu sehen. Eine Erkrankung ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Die Diagnose: Bestimmung des ACTH-Spiegels im Blut. Das Blut muss innerhalb von 2 Stunden zentrifugiert und sofort nach Entnahme gekühlt werden, damit das Hormon sich nicht schon während des Transports ins Labor in der Probe abbaut. Eine entsprechende Probenentnahme muss also vom Tierarzt vorher geplant werden. Die Interpretation der Ergebnisse. Mittlerweile ist bekannt, dass die Referenzwerte bei der ACTH-Bestimmung jahreszeitlich unterschiedlich sind. Natürlicherweise liegt der Hormonspiegel auch bei gesunden Pferden im Herbst etwas höher als sonst. Von November bis Juli liegt der ACTH-Wert bei gesunden Pferden unter 29 pg/Milliliter. Von August bis Oktober liegt der ACTH-Wert bei gesunden Pferden unter 47 pg/Milliliter. Die Therapie: Die Erkrankung kann nicht geheilt, aber über eine medikamentelle Regulierung der Hormonproduktion in den meisten Fällen sehr gut behandelt werden. Verabreicht wird der Wirkstoff Pergolid, der über Wirkung an den Dopaminrezeptoren die Hormonfreisetzung an der Hypophyse drosselt. Der Wirkstoff muss lebenslang verabreicht werden. Da auch eine zu geringe Hormonfreisetzung Probleme auslösen kann, ist eine korrekte Dosierung des Pergolids sehr wichtig. Der ACTH sollte deswegen regelmäßig kontrolliert werden, um die Dosis bei Bedarf angleichen zu können. Die Vergiftungsrehe, wobei hier keine Vergiftung im landläufigen Sinn gemeint ist, sondern Vergiftungen, zum Beispiel durch Bakterientoxine, Endotoxine, die ins Blut übergehen. Häufigste Form der Vergiftungsrehe ist die Fütterungsrehe. Der Verdauungstrakt des Pferdes ist so ausgelegt, dass leicht verdauliche Substanzen im Magen und Dünndarm aufgenommen werden. Die schwer verdaulichen Strukturkohlenhydrate werden im Blinddarm von den dort angesiedelten Bakterienkulturen aufgeschlossen. Die Zusammensetzung der Bakterienflora im Darm unterliegt einem sehr empfindlichen Gleichgewicht. Wird durch eine zu schnelle Futterumstellung die Darmflora überfordert, kommt es zu Verdauungsstörungen, da sich die Bakterienflora nicht schnell genug anpassen kann. Bei vielen Pferden kommt es dann zu Blähungen und Kotwasser. Aber auch die Fütterungsrehe ist eine Folge einer solchen Dysbiose. Werden plötzlich sehr große Mengen leicht verdaulicher Kohlenhydrate aufgenommen, kommt es zu Problemen, da der Dünndarm die ankommende Menge leicht verdaulicher Kohlenhydrate nicht vollständig verwerten kann. Dadurch gelangen zu viel leicht verdauliche Kohlenhydrate in den Blinddarm und Dickdarm. Die Bakterienflora ist im Dickdarm nicht auf die Verarbeitung solcher Mengen eingerichtet. Eine Übersäuerung des Darminhaltes und ein Massensterben von Bakterien, die das saure Milieu nicht vertragen, sind die Folge. Hochgiftige Bestandteile der abgestorbenen Bakterien, Endotoxine, können jetzt durch die Darmwand in den Kreislauf gelangen. Die Folge sind Reaktionen an den Gefäßen, die eine akute Hufrehe auslösen. Leicht verdauliche Kohlenhydrate nehmen die Pferde auf über. Getreide, Melasse im Futter, zuckerreiches Obst, Bananen, aber auch über das Weidegras, am anfälligsten hierfür sind Robustpferderassen und Ponys, Folgen können auch sein. Sepsis, Blutvergiftung, Kolik, Darmentzündung, Nachgeburtsverhaltung. Auch hier hat der Körper mit Endotoxinen im Körper produzierten Giftstoffen zu kämpfen, die durch Blutungsstörungen auslösen können. Die Cortison-induzierte Rehe. Cortison kann die Entstehung von Hufrehe begünstigen. Deswegen ist beim Einsatz von Cortison bei gefährdeten Pferden, Robustrassen, Pferde, die schon einmal Hufrehe hatten, Vorsicht geboten. Die Belastungsrehe. Diese Form der Rehe entsteht durch akute Überbelastung der Lederhaut. Am häufigsten kann sie beobachtet werden, wenn durch eine schmerzhafte orthopädische Erkrankung, zum Beispiel eine Fraktur, ein Bein komplett entlastet und das andere dadurch überbelastet wird. Es kommt durch Druck zu einer Kompression der Gefäße und zu einer gestörten Durchblutung. Früher kam es bei Militärpferden durch Überlastung, durch langes Marschieren auf schlechtem Boden relativ häufig zu Hufrehe. Man sprach früher auch von der sogenannten Marschrehe. Nachdem wir über verschiedene Ursachen und Auslöser der Hufrehe gesprochen haben, ist es an der Zeit, sich die Symptome bei Hufrehe anzuschauen. Die Symptome bei einem akuten Verlauf sind der Druck des verlagerten Hufbeines auf die Sohle, die Durchblutungsstörung und die Ödembildung sind je nach Schweregrad der Erkrankung extrem schmerzhaft. Man kann die Hufrehe in verschiedene Schweregrade einteilen. Grad 1. In der Ruhe hebt das Pferd die Hufe ständig abwechselnd. Im Schritt ist keine Lahmheit zu erkennen. Im Trab ist der Gang kurz und steif. Tappender Gang. Grad 2. Die Pferde gehen im Schritt zwar willig, aber steif vorwärts. Das Aufheben eines Fußes ist ohne Schwierigkeiten möglich, Grad 3. Das Pferd bewegt sich äußerst widerwillig und wehrt sich heftig gegen den Versuch, einen Fuß aufzuheben. Grad 4. Das Pferd weigert sich, sich zu bewegen. Es ist nur durch Zwang zum Laufen zu bringen. Eventuell wird auch das Fressen durch zu große Schmerzen eingestellt. Rehehaltung zur Entlastung der vorderen Hufbereiche. Typisch bei einer Hufrehe ist die Trachtenfußung, tappender Gang, wodurch das Pferd die Sohle und die Hufspitze entlasten möchte. Das Pferd stellt die Vordergliedmaße dazu nach vorne, die Hintergliedmaße wird oft weit unter den Bauch gestellt, um mehr Last aufzunehmen. Die massive Druckempfindlichkeit der Sohle kommt durch den Druck des Hufbeins und die Durchblutungsstörung zustande und ist am stärksten ausgeprägt im Bereich vor der Strahlspitze. Die Pferde zeigen meist ausgeprägten Wendeschmerz. Ein typisches Symptom ist auch die vermehrte Pulsation der Mittelfußarterie. Bei einer hochgradigen Hufrehe können sogar kolikartige Schmerzzustände entstehen. Das Pferd kann schwitzen, zittern und zum Teil festliegen. Der Pulsationstest? Zumeist betroffen sind die beiden Hufe der Vordergliedmaße, aber auch alle vier Hufe können betroffen sein. Ein einzelner Huf erkrankt in der Regel nur bei einer Belastungsrehe. In der Regel ist es sinnvoll, Röntgenaufnahmen des Hufs anzufertigen, um den Schweregrad der Veränderungen feststellen zu können. Der chronische Verlauf, ein chronischer, schleichender Reheverlauf, ist schwieriger zu diagnostizieren. Oftmals lassen sich hierbei nur ein Klammergang mit vermehrter Trachtenbelastung und ein sogenannter Rehehuf mit divergierenden Reheringen erkennen. Das Anfertigen von Röntgenbildern ist aber immer sinnvoll, um den Schweregrad beurteilen zu können und vor allem um abzuwägen, welche orthopädischen Maßnahmen bei der Hufbearbeitung ergriffen werden sollten. Im Zeitalter der digitalen Röntgenprogramme können vom Tierarzt ganz leicht Abstände und Winkel vermessen und sofort ausgewertet werden. Der Tierarzt ist somit in der Lage, dem Hufschmied exakte Angaben zu machen, wo wie viel Horn abgetragen werden kann und muss. Welche Punkte sind bei der Röntgenbildbeurteilung wichtig, liegt eine Rotation vor. Die dorsale Linie des Hufbeines sollte parallel zur dorsalen Hufwand verlaufen. Paralleler und nicht paralleler Verlauf Hufbein, Hufwand. Liegt eine Absenkung vor? Eine Absenkung des Hufbeines ohne Rotation ist auf den ersten Blick nicht immer leicht zu erkennen. Wichtig zur Diagnose ist hierbei die Berechnung der sogenannten Rehestrecke. Hierbei vermisst man den Abstand vom Kronsaum, markiert mit einem Metallblättchen, das sich auf dem Röntgenbild abzeichnet, zum höchsten Punkt des Hufbeines. Bei einem gesunden Großpferd sollte dieser Abstand nicht mehr als 1,5 cm betragen. Wie ist der Abstand zwischen Hufbein und Hufwand? Der Abstand zwischen Hufbein und dorsaler Hufwand sollte im Röntgenbild bei einem Großpferd nicht mehr als 2 cm betragen. Ist der Wert höher, spricht das für eine Loslösung der Haltestrukturen im Huf. Eine weitere wichtige Frage ist, wie dick ist die Sohle? Das ist bei einem Pferd mit starker Rotation wichtig, um das Risiko eines Hufbeindurchbruchs abzuwägen. Für die Hufbearbeitung ist natürlich wichtig, wie viel Sohlenhorn kann beim Ausschneiden abgetragen werden? Welche Erstversorgung ist beim akuten Reheschub wichtig? Zu empfehlen ist ein Kühlen durch Verbände von Huf bis zum Vorderfußwurzelgelenk. Daneben das Anbringen weicher Polsterverbände, um die Sohle zu entlasten. Eventuell mit zusätzlichem Polster unter den Trachten, um den Zug der tiefen Beugesehne am Hufbein zu vermindern. Hufeisen müssen abgenommen werden oder mindestens die Zehennägel entfernt werden. Begleitende Medikamente bei Hufrehe sind Entzündungshemmer mit Schmerzmittelwirkung durch den Tierarzt. Im Internet kursieren zahlreiche Theorien, dass durch die Schmerzmittel ein Negativeffekt auftritt, weil das Pferd den Huf überbelastet. Aus tiermedizinischer Sicht sind die Entzündungshemmer aber unerlässlich, da die entzündlichen Prozesse im Huf gestoppt werden müssen. Das Pferd sollte aber absolute Boxenruhe auf weichem Boden halten. Jedes Laufen auf hartem Boden ist sehr schmerzhaft und kann den Zustand weiter verschlimmern, da durch die Erschütterung der lose in der Hornkapsel sitzende Knochen weiter rotieren oder absinken kann. Ist der hochschmerzhafte Akutzustand überstanden und eine weitestgehend schmerzfreie Bewegung möglich, ist es die Aufgabe von Besitzer, Tierarzt und Hufschmied, das Pferd langsam wieder einer normalen Belastung zuzuführen. Das Tückische dabei ist, dass die Pferde oftmals im Auge des Besitzers wieder ganz normal laufen und sich oftmals auch normal bewegen wollen. Bis der Hufbeinträger aber eine belastbare Stabilität wiedererlangt hat, vergehen Monate. Mit dem Herunterwachsen von neuem Hornmaterial bildet sich die feste Verankerung vom Knochen in der Hornkapsel wieder aus. Aber erst, wenn der Huf einmal komplett heruntergewachsen ist, ist die ursprüngliche Festigkeit wieder erlangt. Das bedeutet, dass erst nach einem halben Jahr, wenn der Huf circa zur Hälfte heruntergewachsen ist, wieder eine einigermaßen belastbare Verbindung vorliegt. Deswegen muss bis dahin alles getan werden, um eine Überlastung und einen erneuten Reheschub zu vermeiden. Bei einer Absenkung ist das Risiko erneuter Reheschübe besonders groß. Durch die Absenkung des Knochens wird der Kronsaum nach innen gezogen und die Gefäßkanäle in der Wachstumszone gequetscht. Dadurch bilden diese Pferde meist minderwertigeres Narbenhorn und die Verankerung zwischen Hufbein und Hufkapsel wird nie wieder so stabil wie vor der Erkrankung. Bei solchen Pferden sieht man oft eine verbreiterte weiße Linie und bröseliges Horn. Mit speziellen Klebeschuhen, Gipsen oder orthopädischen Beschlägen muss der Huf dahingehend unterstützt werden, dass die Hauptlast auf dem hinteren Abschnitt des Hufes und den Trachten lastet und gleichzeitig die Hufbeinspitze und die Sohle entlastet werden. Durch eine Trachtenerhöhung wird der Zug der tiefen Beugesehne, der das Rotieren des Hufbeines begünstigt, vermindert. Die Trachtenerhöhung reduziert das Risiko einer weiteren Absenkung und ist auch direkt schmerzlindernd für das Pferd, da der Zug der Sehne am Knochen wehtut. Zug der tiefen Beugesehne ist durch die Trachtenerhöhung reduziert. Beim Rehebeschlag wird das Eisen so angebracht, dass die gekürzte Zehe über dem zurückgesetzten Eisen schwebt und keine Last aufnehmen muss. Im Bereich der Trachten wird eine Erhöhung angebracht, oftmals in Form von Silikoneinlagen. Der Beschlag orientiert sich im Zehenbereich an der Hufbeinspitze. Der Bereich, der vor der Hufbeinspitze liegt, sollte schweben. Was ist zu beachten bei der Bearbeitung des Rehehufes? Ein sehr häufiger Fehler bei der Bearbeitung von Rehehufen ist, dass die meisten Hufpfleger und Hufschmiede zu wenig korrigieren, da sie Angst haben, einen erneuten Reheschub zu provozieren. Lediglich beim Ausschneiden der Sohle ist extreme Vorsicht geboten. Empfindlichkeit durch Druck einfach mit der Abdrückzange austesten. Ansonsten kann der Huf relativ unbesorgt bearbeitet werden. Gerne kann ein leichter seitlicher Tragrandüberstand stehen gelassen werden, Entlastung der Sohle und ein Hehlbewell im Trachtenbereich angebracht werden, um ein sanftes Auffußen zu ermöglichen. Was ist besonders verräterisch? Ist die Hufsohle im vorderen Bereich nach unten oder sogar nach außen gewölbt und zeigt sich im Bereich des Strahls wieder eine Wölbung nach innen, kann das auf eine Hufbeinabsenkung oder Rotation im Zehenbereich verweisen. Viele Schmiede bestehen mittlerweile auf Röntgenaufnahmen, damit genaue Informationen über die Sohlendicke vorliegen. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Zehe kurz genug gehalten wird, damit das Pferd gut abrollen kann. Toe Rocker. Schauen wir uns die Merkmale am Huf an, die für Hufrehe sprechen. Eine deutlich lange Zehe, eine ringartige Wandstruktur, eine aufgezogene weiße Linie mit Einblutungen, Hämatome in der Sohle, weißliches poröses Horn im Kronrandbereich und auch ein verdickter Kronrandbereich. Die Bearbeitung der Trachten. Hier liegt ein stetiger Diskussionspunkt zwischen Tierarzt und Hufschmied vor, da die Schmiede oftmals nicht nachvollziehen können, warum man die Trachte zunächst kürzen und dann wieder über eine künstliche Erhöhung hochstellen soll, wo man sie doch auch einfach in Ruhe lassen könnte. Bei Kenntnis der mechanischen Vorgänge im Huf ist dies aber leicht zu verstehen. Die Trachtenerhöhung hat den Effekt, dass hierbei der Zug der tiefen Beugesehne am Hufbein vermindert wird, dadurch wird das Risiko einer weiteren Absenkung vermindert und es kommt auch zu einer prompten Schmerzlinderung für das Pferd. Es ist möglich, bei einem Pferd mit Hufbeinrotation durch fachgerechte Hufbearbeitung mit Orientierung an den Röntgenbefunden wieder eine komplette Parallelität des Knochens zur Hufwand zu erreichen. Da man natürlich den Knochen nicht zurückschieben kann, muss man den Hornschuh so bearbeiten, dass alle Abstände zum Knochen wieder passen. Wenn das Horn dann gesund wieder nachwächst, kann man den Huf, mechanisch gesehen, wieder so umformen, wie er vor der Rehe war. Hierfür muss die Dorsalwand des Hufes entsprechend des Röntgenbefundes an der Zehe so dünn geraspelt werden, bis die Parallelität wieder gegeben ist. Dies tun fast alle Schmiede, vergessen dabei aber, dass auch im Trachtenbereich die Parallelität zwischen dem distalen Hufbein und Sohle und Trachte wieder erreicht werden muss. Deswegen muss die Trachte gekürzt, gleichzeitig um keinen vermehrten Zug der TBS zu bewirken, aber auch wieder künstlich hochgestellt werden. Natürlich macht ein Kürzen der Trachte nur dann Sinn, wenn auch tatsächlich eine Rotation vorliegt. Das zeigt wieder, warum Röntgenaufnahmen in der heutigen Rehediagnostik Standard sein sollten. Die Barhufbearbeitung beim Rehehuf. Bei der Trachtenerhöhung sollte unbedingt mit leichten und flexiblen Materialien gearbeitet werden. Bewährt haben sich hierbei Silikon- oder spezielle Kunststoffeinlagen. Es gibt auch spezielle Klebeschuhe, zum Beispiel von Dalma. Innerhalb des ersten halben Jahres nach dem Reheschub wird die Trachtenerhöhung mit jedem Beschlag etwas reduziert und schließlich ganz entfernt. Die Erfahrung zeigt leider, dass die meisten Rehepferde, zumindest vorübergehend, einen Beschlag oder einen sonstigen Hufschutz benötigen. Viele können aber nach einem gewissen Zeitraum vorsichtig wieder zum Barhuf zurückgeführt werden. Mindestens genauso wichtig wie die mechanische Unterstützung durch Gips oder Beschlag ist ein vorsichtiges Bewegungsprogramm, Bewegung des Rehepferdes. In der Regel ist in der akuten Phase absolute Boxenruhe notwendig. 2 bis 3 Wochen. Der nächste Schritt ist, dass der Patient langsam steigend im Schritt bewegt wird. Wenn das Pferd lahmfrei ist, einen orthopädischen Beschlag oder Hufschuh hat und der Tierarzt grünes Licht gibt, kann mit vorsichtiger Schrittbewegung auf weichem Boden begonnen werden. Man startet mit wenigen Minuten Schritt an der Hand und steigert minutenweise bis auf 30 Minuten. Bevor mit der Trabarbeit begonnen wird, sollte bei einer schweren Reheerkrankung nochmals der Tierarzt zu Rate gezogen werden. Eine ausreichend lange Ruhephase ist unerlässlich. Die Stabilität des Hufbeinträgers ist noch nicht gegeben. Und es kann schon bei der kleinsten Überbelastung zu einem erneuten Reheschub kommen. Auch wenn bei frühzeitiger konsequenter Behandlung viele Rehepferde gerettet und später auch wieder normal geritten werden können, ist die Hufrehe als potenziell lebensgefährliche Krankheit anzusehen und muss entsprechend ernst genommen werden. Die Diät des Rehepatienten. Bei einem Rehepatienten im akuten Schub wird das Kraftfutter in der Regel komplett abgesetzt. In den meisten Fällen reicht Heu und Stroh aus, um den Energie- und Proteinbedarf eines ausgewachsenen Pferdes bzw. Ponys, das wenig oder gar nichts körperlich leistet, zu decken. Da die meisten betroffenen Pferde übergewichtig sind, müssen sie abnehmen. Oberstes Gebot ist hierbei Geduld haben. Bei Pferden mit metabolischem Syndrom geht der Fettabbau nur sehr langsam. Auch bei reduziertem Angebot packt der Stoffwechsel weiter alle verfügbaren Energien in das Fettgewebe. Grundlage der Futterration sind rohfaserreiche und kalorienarme Futtermittel. Damit fallen Getreide- oder Kraftfuttermischungen, Pellets, Müsli weitgehend weg. Für Rehepatienten, die zu mager sind, existieren Getreide- und zuckerfreie Diätmüslis. Hier kann man auch mit Leinöl oder Reiskleie arbeiten. Die verbotenen Futtermittel bei Hufrehe sind Kraftfutter, Hafer, Gerste, Mais, Pellets, melassiertes Müsli, Melasse, fetthaltige Futtermittel bei EMS, trockenes Brot, Bananen, Leckerli. Die erlaubten Futtermittel bei Hufrehe sind Heu und Stroh, aber Vorsicht bei Boxenruhe, es besteht Verstopfungsgefahr, Vitamin- und Mineralfutter, aber ohne Zucker und Stärke, daneben Spezialfutter mit geringem Energie-, Kohlenhydratgehalt, Karotten in kleinen Mengen. Noch ein Wort zu den Fruktanen. Was hat es mit den Fruktanen auf sich? Früher ging man davon aus, dass die Hufrehe durch Proteine ausgelöst wird. Heute weiß man, dass vor allem Kohlenhydrate problematisch sind. Fruktan ist eine bestimmte in Pflanzen vorkommende Art von langkettigen Zuckern. Diese speziellen Zucker dienen in Pflanzen als kurzfristiger Energiezwischenspeicher. Bis zu 90% der Energie kann in Gräsern als Fruktan gespeichert werden, vor allem im Stängel. Fruktan wird als Energiereserve gespeichert und im Wachstum verbraucht. Entgegen der landläufigen Meinung ist also nicht zwangsläufig das gerade stark wachsende Gras kritisch, sondern das Gras, das zum einen über Photosynthese viel Energie gewinnt, diese aber nicht für Wachstum verbraucht und deshalb speichert. Photosynthese findet immer verstärkt bei starker Sonneneinstrahlung statt, Wachstum bei feuchter Wärme. Also kann man ableiten. Der Fruktangehalt ist hoch, wenn durch viel Sonne viel Energie gewonnen wird, aber durch Kälte wenig Wachstum und somit wenig Verbrauch vorliegt. Die Schwankungsbreite des Fruktangehalts kann enorm sein. Ist es bedeckt, dann findet weniger Photosynthese statt und somit wird weniger Fruktan gebildet. Das bedeutet, die kritischsten Phasen für Risikopferde sind Frühjahr und Herbst, wenn es nachts kalt, wenig Wachstum und Fruktanverbrauch und tagsüber warm und sonnig, viel Fruktanbildung über Photosynthese ist. Vereinfacht gesagt gilt kaltes oder frostiges Wetter und strahlender Sonnenschein, eine sehr hohe Energieproduktion und massive Speicherung von Fruktan, da kein entsprechendes Wachstum stattfindet, daher eine sehr hohe Rehegefahr. Bedeckter Himmel und warmes Wetter, wenig Energieproduktion, aber Wachstum, daher geringe Rehegefahr. Hier ein paar allgemeine Grundregeln zur Fütterung. Bei Risikopferden, Cushing, metabolisches Syndrom, gefährdete Rasse wie Isländer, Shetland Pony, bitte immer besonders vorsichtig sein und Übergewicht vermeiden. Ebenso drastische Futterwechsel grundsätzlich vermeiden, um die Dickdarmflora nicht zu überfordern, gegebenenfalls auch ein Weideverbot bei starken kurzfristigen Klimaschwankungen, bei überweideten oder stark abgeweideten Koppeln, wenn das Gras zu blühen beginnt, bei Nachtfrost,